Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Bettina Köster. Herzlich willkommen.
Als die Nachricht kam, dass sich eine ganze Reihe von YouTubern zusammengeschlossen haben, um einen Aufruf zu starten, Wahlaufruf gegen CDU und SPD, habe ich mich gefragt, was wäre eigentlich in diesem Land los, wenn eine Reihe von, sagen wir mal, 70 Zeitungsredaktionen 2 Tage vor der Wahl erklärt hätten, wir machen einen gemeinsamen Aufruf, wählt bitte nicht CDU und SPD. Es wäre klare Meinungsmache vor der Wahl gewesen. Und ich glaube, es hätte eine muntere Diskussion in diesem Land ausgelöst.
Sagte die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer gestern bei einer Pressekonferenz. Sie kritisierte den Aufruf der rund 70 YouTuber, die vor den EU-Wahlen die Bürgerinnen und Bürger aufgefordert hatten, nur Parteien zu wählen, die für den Klimaschutz stünden. Und führt die Verluste ihrer Partei bei den EU-Wahlen auf eben diese Aufrufe zurück. Und da stellt sich für uns als Mediensendung natürlich die Frage, wann werden eigentlich Meinungsäußerungen zu Meinungsmachen vor Wahlen? Und da kann uns jetzt bestimmt der Medienethiker Professor Alexander Filipowitsch von der Hochschule für Philosophie in München weiterhelfen. Grüße Sie, Herr Filipowitsch.
Grüß Gott, hallo.
Wie sehen Sie die Kritik von Frau Kramp-Karrenbauer? Ist die berechtigt?
Sie ist politisch natürlich ein bisschen unglücklich, jetzt nach einer nicht so gut gelaufenen Wahl so defensiv zu argumentieren und die Schuld bei den Social Media und im Internet zu suchen. In dem Moment, wo man sagt, man möchte Meinungsäußerungen regulieren oder Meinungsfreiheit irgendwie mit einem Aber einschränken, das geht nicht. Aber muss man ja auch sagen, das hat Annegret Kramp-Karrenbauer ja auch so nicht gesagt. Also jetzt fährt natürlich auch so ein Empörungszug weg. Also es ist ein willkommener Anlass, tatsächlich nochmal neu über Meinungsäußerungsfreiheit nachzudenken.
Was darf man denn sagen? Was ist verfassungsrechtlich garantiert und wo überschreitet man Grenzen?
Die Meinungsäußerungsfreiheit ist ja ein Grundrecht. Und Grundrechte können tatsächlich nur durch andere Grundrechte eingeschränkt werden. Das passiert häufig oder andauernd. Also es geht dann immer darum, dass man abwägen muss. In dem Fall zum Beispiel, das steht ja auch drin in Artikel 5 Grundgesetz, die Meinungsäußerungsfreiheit findet ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze. Also zum Beispiel da, wo es um den Schutz der Jugend geht oder um das Recht der persönlichen Ehre. Das ist da aufgezählt. Das sind ja andere Grundsätze oder Grundrechte. Und wir machen ja Zensur. Also zum Beispiel gibt es ja eine Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften und Medien. Und da wird ja Zensur gemacht. Und das halten wir in manchen Situationen tatsächlich für gut. Wenn es aber tatsächlich um den demokratischen Diskurs geht, also das heißt, wenn jemand sagt, ich finde das, was diese Partei macht und in ihrem Programm vertritt, nicht gut, dann ist das natürlich eine freie Meinungsäußerung, die in keiner Weise eingeschränkt werden darf und auch nicht soll. Allerdings, ja, wir befinden uns eben nicht mehr in der guten alten Massenmedienwelt von vor 40 Jahren, sondern sind jetzt im Internet unterwegs.
Das heißt, kann man da auch ein bisschen das Gefühl bekommen, der digitale Wandel ist in den Parteien noch nicht wirklich so richtig angekommen?
Na, sie bemühen sich redlich, würde ich tatsächlich sagen. Und das liegt natürlich auch, je größer eine Partei ist, desto größer ist der Apparat und desto schwieriger hat man es, glaube ich, sich auf die neuen Dinge einzustellen. Aber so neu ist das ja jetzt auf der anderen Seite auch nicht mehr. Die Dynamik ist natürlich sehr speziell, die dort entsteht. Und das muss man tatsächlich, verstehen kann man das fast gar nicht, wenn man da nicht mal mitgemacht hat oder selber in so eine Dynamik vielleicht auch mal ausgelöst hat und das wirklich kennt. Also wenn man nicht dauernd in YouTube und Instagram und Facebook und Twitter unterwegs ist, dann versteht man diese Dynamiken vielleicht gar nicht. Und das wurde natürlich in diesem Fall ganz klar unterschätzt. Die SPD hat da anders drauf reagiert und die CDU hat halt so darauf reagiert, wie sie darauf reagiert hat. Dieser ganze digitale Strukturwandel der Öffentlichkeit schafft uns enorme Probleme. Unsere ganze repräsentative Demokratie hat da mit den Folgen zu kämpfen. Und das soll jetzt nicht heißen, dass das Internet uns sozusagen das Spiel verdirbt. Im Gegenteil wahrscheinlich, weil wir viel mehr Möglichkeiten haben zu partizipieren, uns zu informieren. Aber dass die repräsentative Demokratie, die ihre Rhythmen hat, die formale Prozesse hat, wo Rationalität irgendwo einfließen kann, das sieht jetzt anders aus, weil wir dauernd mal Äußerungen haben, da werden Videos 12 Millionen Mal geklickt. Natürlich gibt es eine andere Dynamik und die Parteien müssen damit zurechtkommen.
Wird da nicht jetzt eigentlich auch dieser Generationenunterschied auch in den Parteien ganz deutlich und sichtbar?
Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen dafür, das ist ein Lehrstück wie Parteien vor dieser Herausforderung irgendwie kapitulieren oder das eine Überforderung für die ist. Es hat ja dieser berühmte Tweet von 2009 von Max von Webel, ihr werdet euch noch wünschen, wir wären politikverdrossen. Da hat er ja gesagt, die Netzgemeinde ist, da steckt ein politisches Potenzial drin. Und mittlerweile ist es ja nicht mehr eine kleine Netzgemeinde, sondern mittlerweile gucken alle 14- bis 17-jährigen Teens YouTube-Videos dieser Machart, ohne dass ich das abwertend sagen möchte, dieser Qualität auch. Und ist doch schön, dass die nicht politikverdrossen sind, sondern dass sie sich einmischen. Und für junge Leute geht es um ihre Zukunft. Und wenn sie merken, dass auf ihrem Rücken die Zukunft verspielt wird, also unsere Lebensgrundlagen zu leichtfertig politisch behandelt werden, dann sollen sie sich bitte wehren und zu Wort melden. Das können sie auf der Straße tun, aber eben auch in und mit den Social Media. Und das ist zu begrüßen.
In Deutschland dürfen Medien und Prominente, sage ich jetzt mal, durchaus auch Wahlempfehlungen geben, tun es aber nicht. Warum eigentlich nicht?
Na, da gibt es irgendwie so ein Comment, dass man das nicht macht. Also der Journalismus in Deutschland, glaube ich, tendiert dazu, eben da sehr zurückhaltend zu sein und parteiübergreifend zu berichten und auch zu kommentieren. Es gab ja vor einem Jahr, glaube ich, einen Moderator, der auf Pro7 mal die Wahlempfehlung gegeben hat, alles zu wählen außer die AfD. Da hat er von seinem Sender auch einen auf den Deckel gekriegt. Und die Financial Times hat es, glaube ich, auch gemacht vor einigen Jahren, eine Wahlempfehlung. So, irgendwie ist es nicht unsere Art und Weise zu berichten. Auch die Kirchen machen das ja nicht mehr, haben sie früher auch gemacht. Also tatsächlich in den öffentlichen Diskursen sachgerecht und sachorientiert zu argumentieren. Und da ist es natürlich auch erfrischend, wenn jetzt so ein junger YouTuber, gut recherchiert, professionell gemacht, sich mal ein Parteiprogramm und eine Partei aufs Korn nimmt und da mal konkret Kritik übt.
Danke für die Einschätzungen und Einordnungen an den Medienethiker Professor Alexander Filipowitsch. Der Ruf nach Regelungen für die sozialen Netzwerke ist nicht neu, denn wer bestimmen kann, was die Nutzerinnen und Nutzer bei Facebook, Instagram oder Twitter vor Wahlen zu lesen und zu sehen bekommen, ist im Vorteil und kann Einfluss auf politische Abstimmungen haben. Wir haben es eben mitbekommen. Das haben wir ja auch schon bei den Wahlen in den USA verfolgen können. Gleichzeitig, das haben wir auch eben gehört, garantiert bei uns Artikel 5 des Grundgesetzes die frei zugängliche Informations- und Meinungsvielfalt und die kommunikative Chancengleichheit. Aber könnte das Internet denn eigentlich überhaupt reguliert werden? Und wer sollte über mögliche Einflussnahmen wachen und dann auch eingreifen können? Darüber wurde auf dem 10. Kölner Mediensymposium mit unterschiedlichen Experten diskutiert. Hören wir mal, was Kai Rüßberg dort herausgefunden hat.
Unter Medienrechtlern läuft eine breite Debatte darüber, ob und wie man Angebote im Internet genauso regulieren müsste, wie das seit Jahren beispielsweise für öffentlich-rechtliche Medien gilt. Die Kölner Ethikforscherin Christiane Wopen hält eine Regulierung für unausweichlich.
Diese algorithmischen Systeme sind keinesfalls neutral, weil damit auf jeden Fall Interessen verbunden sind. Und in aller Regel sind diese Interessen ökonomischer Art. Das ist ja keine gemeinnützige Vereinigung. Das heißt, wir haben es hier mit systemischen Auswirkungen zu tun, die wir keinesfalls so laufen lassen können, wenn wir die Demokratie wirklich in ihren wesentlichen Elementen und auch mit den Medien als vierte Kraft im Staat bewahren wollen.
Die Debatte beschäftigt sich mit den großen Internetkonzernen wie Google oder Facebook und Co. Sie werden als sogenannte Intermediäre bezeichnet, als Vermittler, die von sich selbst sagen, sie erstellen keine Inhalte, sondern leiten nur Inhalte weiter, sortiert nach den Vorlieben der Nutzer. Einig ist man sich nur über einen Punkt, erläutert Medienrechtler Rolf Schwartmann.
Die Positionen gehen zunächst mal übereinstimmend davon aus, dass man Transparenz braucht, dass die Googles und Facebooks einem sagen müssen, nach welchen Kriterien sie jemanden bewerben.
Doch Transparenz alleine reicht nicht, meint Kommunikationswissenschaftlerin Monika Sokol. Nutzer könnten sich in vielen Fällen gar nicht frei entscheiden, ein Netzwerk nicht zu nutzen, weil sie dadurch im Ernstfall nicht mehr mit ihrem Umfeld digital in Kontakt treten können. Denn Portale und Messenger-Dienste wie Facebook oder WhatsApp lieferten nicht nur Informationen, sondern bildeten auch gleichzeitig ein nach außen abgeschottetes Kommunikationssystem.
Weil diese Intermediäre und Anbieter beide Felder bespielen, ist diese Wahlfreiheit, dass man sagt, wenn mir das nicht gefällt, dann nehme ich halt was anderes, nicht gegeben.
Ziel sei es, Medienanbieter dann zu regulieren, sobald die Meinungsvielfalt gefährdet wird, meint Schwartmann. Er plädiert für ein Zwei-Säulen-Modell. Facebook könnte dann beispielsweise weiter einen personalisierten Newsfeed anbieten, der sich aus dem vorhergegangenen Nutzerverhalten errechnet. Zusätzlich müsse aber ein zweiter Nachrichtenstrom dargestellt werden, nach journalistisch ausgewogenen Kriterien zusammengestellt. Die Auswahl müsse von einer neutralen Medienaufsicht überwacht werden.
Man schreibt ein Regelwerk, das abstrakte Vorgaben gibt, die aber konkret genug sind, dann verpflichtet man Facebook dazu, sie einzuhalten und man kontrolliert sie durch einen staatliche Einrichtung.
Tobias Schmidt, Chef der Landesanstalt für Medien in Nordrhein-Westfalen, kann sich eine solche Lösung nur schwer vorstellen.
Das mit der neutralen Stelle ist jedenfalls mal eine gute Idee, wobei ich nicht genau weiß, wer das sein soll. Das mit den staatlichen Stellen ist keine gute Idee, denn der Staat mischt sich bei uns besser nicht in Medien ein. Deswegen sind ja sowohl der öffentlich-rechtliche Rundfunk als auch die Aufsicht der kommerziellen Medienveranstalter ausdrücklich staatsfern organisiert. Der Staat gibt bei uns keine Inhalte vor und so sollte es auch bleiben.
Die Bundesländer hatten bereits 2018 einen ersten Entwurf für einen Medienstaatsvertrag abgestimmt, der künftig auch Transparenzvorgaben für Internetangebote enthalten soll. Erwartet wird, dass er bis Herbst nächsten Jahres in Kraft tritt. Ob darin bereits eine Regulierung der Inhalte enthalten sein wird, ist allerdings noch offen.
Wir bleiben neugierig. Kai Rüsberg über eine mögliche Regulierung in den sozialen Medien. Aufbruch ins Digitalzeitalter, das schreibt sich auch die CSU auf die Fahnen und zieht sogar an der Papierreißleine. Das heißt, das gedruckte, traditionsreiche Parteiorgan der Bayern-Kurier soll noch in diesem Jahr eingestellt werden. Nach knapp 70 Jahren. Noch vor 4 Jahren war die CSU-Parteizeitschrift auf neue Beine gestellt worden. Sie erschien im aufgefrischten Gewand und monatlich statt wöchentlich. Und jetzt? Jetzt will die CSU ihre Parteiinformationen bei YouTube und anderen sozialen Netzwerken platzieren. Wohin die Reise da genau gehen soll, danach hat unser Regionalkorrespondent Michael Watzke gefragt.
Das hier ist das aktuellste YouTube-Video des Bayern-Kurier. Eine digitale Vorschau des neuesten Monatsmagazins. Aktuelle Klickzahl 12. Nicht 12 Millionen, auch nicht 12.000, sondern 12. Wenn die CSU sich an ein junges digitales Publikum wenden will, dann nicht über das verstaubte Parteiorgan Bayern-Kurier, sondern über den Parteichef persönlich per iPhone mit kurzen, wackeligen Markus Söder-Alltagsstories.
Ich sitze gerade in der Bayerischen Landesvertretung in Berlin.
Ich stehe am Nürnberger Hauptbahnhof. Es ist wirklich sehr kalt.
Erster Tag einer Reise, die ganz spannend ist. Bulgarien.
Ich sitze hier an meinem Schreibtisch in der Staatskanzlei.
Gestern hatte ich Geburtstag. 52 mittlerweile.
Söders Facebook-Filmchen zeigen Menschen, Tiere, aber selten Sensationen. Sie haben gewöhnlich zwischen 5 und 15.000 Abrufe. So viel erreichen die Online-Artikel des Bayern-Kurier so gut wie nie. Die werden auf Facebook meist nur ein- oder zweimal geteilt. Deshalb wundert es Peter Hausmann nicht, dass die CSU-Landesleitung nun die Reißleine zieht. Hausmann, 68, leitete das traditionsreiche Blatt nebst Online-Auftritt von 2008 bis 2014.
Thema Einstellung des Bayern-Kurier war virulent, auch schon zu meiner Zeit als Chefredakteur. Denn es ist natürlich eine Kostenfrage, ob sich eine Partei so ein Blatt leistet. Die Partei hat immer zugeschossen, etwa eine knappe Million im Jahr.
Der Bayern-Kurier war immer defizitär, schon bei seiner Gründung 1950. Aber für Franz Josef Strauß, den Erfinder und ersten Chefredakteur, war das Parteiblatt sein Baby. In den 80er Jahren versorgte FJS seinen Vertrauten und Chefredakteursnachfolger Wilfried Scharnagel mit Exklusivgeschichten aus dem CSU-Kosmos. Und der kürzlich verstorbene Scharnagel hielt Strauß in Parteikrisen den Rücken frei.
Das war wohl mein schwierigster Leitartikel im Jahr 83. Parteitag, Milliardenkredit. Das war die Zeit vor Kommunikation, vor Handy, vor all diesen Dingen. Ich habe dann eine gute cicerone Überschrift gewählt vom Preis der Verantwortung.
Die CSU verschickte den Bayern-Kurier jahrzehntelang wöchentlich an alle Parteimitglieder, kostenlos. Auflage rund 100.000. Später mussten die Leser bezahlen. Unter CSU-Chef Horst Seehofer und Chefredakteur Hausmann hatte der Bayern-Kurier offiziell noch 60.000 Abonnenten, Tendenz fallend.
Ich war immer der Meinung, dass wir natürlich mit einem sehr rigorosen Sparkurs und einem ganz kleinen Personalbestand, also einer sehr kleinen Redaktion, in der Lage sind, eine Zeitung zu machen, die mit den wöchentlichen Erscheinen doch relativ nah an der Aktualität ist und dann den Mitgliedern auch einen Mehrwert bietet.
Doch im Jahr 2015 stellte die CSU den Bayern-Kurier aus Kostengründen auf ein Monatsmagazin um. Zuletzt gab es noch 5 Redakteure, die auch die sozialen Medien bespielen sollten, mit Apps und Internetauftritt. Letzteres gelang nur unzureichend. Das hat der Bayern-Kurier mit anderen Parteiorganen wie etwa dem Vorwärts der SPD gemein. Sie passen nicht ins digitale Zeitalter und die alten Leser sterben weg, sagt der ehemalige Redaktionsleiter Hausmann.
Die Frage ist halt, was macht man mit der Marke? Weil die Marke Bayern-Kurier ist natürlich gut eingeführt, ist bekannt. Insofern wäre die CSU schlecht beraten, ganz auf die Marke zu verzichten.
Die Entscheidung darüber sei noch nicht gefallen, heißt es im Hintergrund. Offiziell äußert sich die CSU nicht zum Bayern-Kurier. CSU-Chef Söder, selbst ein gelernter TV-Journalist des Bayerischen Rundfunks, will ein schlagkräftiges digitales Medienzentrum in der Münchner Parteizentrale errichten. Das soll der CSU-Politik in den sozialen Netzwerken und auf allen Kanälen den richtigen Spin verleihen. Es soll vor allem schnell auf Entwicklungen wie den YouTuber Rezo reagieren, der mit seinem Video Die Zerstörung der CDU tatsächlich viele Erstwähler von den Unionsparteien abgeschreckt haben dürfte. Doch Gegenmaßnahmen sind schwer, wie das Beispiel SPD beweist. Die Sozialdemokraten hatten sich im Europawahlkampf mit viel Geld externe Unterstützung für den War Room ihrer Kampagne geholt. Angesagte Influencer wie Karline Mohr sollten SPD-Kandidatin Barley pushen, vor allem auf Twitter und Instagram. Das schlug fehl, registrierte man bei der CSU schadenfroh. Die will nun vor allem auf eigene Leute aus der Jungen Union setzen. Die kennen den Bayern-Kurier höchstens noch von ihren Großeltern.
Die CSU auf digitalem Vormarsch, Michael Watzke berichtete. Deutsche erfinden Bluttest zur Brustkrebserkennung. So titelte die Bild-Zeitung heroisch am 21. Februar dieses Jahres und sprach von einer Weltsensation aus Deutschland. Starke Worte, die die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit sicherten. Nach und nach wurden die Ergebnisse allerdings hinterfragt, auch von Journalisten. Dabei zeigte sich beispielsweise, dass der Test gar nicht marktreif ist. Das Online-Magazin zu Medizinthemen MedWatch sprach sogar von einem wertlosen Test. Mit einem der Gründer des Portals, Hinnerk Feldwisch, habe ich vor der Sendung gesprochen. Ich fragte ihn, warum er bei der ersten Berichterstattungswelle hellhörig wurde.
Ich habe selber damals die Tagesthemen geguckt. Da lief zuerst ein sehr guter Beitrag zum Thema Impfen und danach ein Beitrag zu dem Bluttest und wurde schon bei dem Beitrag ein bisschen stutzig. Da sagte zum Beispiel der Professor Sohn, der so der Hauptwissenschaftler ist, der hinter dem Test jetzt steht, dass er nicht zu viele Hoffnungen machen wollte, aber es wäre ein Meilenstein, dieser Test. Und danach auch, was über die Ergebnisse berichtet wurde, war eher schon fragwürdig, fand ich.
Inwiefern haben Sie dann herausgefunden, dass der wirklich auch wertlos ist, dieser Test?
Ja, also es haben, muss ich sagen, sehr viele Kollegen auch schon über Wochen und Monate, zum Beispiel von der Rhein-Neckar-Zeitung, zu dem Test recherchiert und darüber berichtet. Was ich mir jetzt angeguckt hatte, war die Rate der falsch positiven Befunde. Also da geht es um gesunde Frauen, bei denen ein Krebsbefund festgestellt würde durch den Test. Das wurde schon mehrfach thematisiert, dass die Wissenschaftler sich dazu nicht richtig geäußert hatten und zum Beispiel bei der Pressekonferenz Fragen eigentlich nicht beantwortet haben dazu. Ich habe dann bei der Pressestelle der Uniklinik angefragt und die haben mir Vortragsfolien geschickt, aus denen eigentlich hervorgeht, dass der Test also praktisch wertlos ist, weil bei ungefähr jeder zweiten Frau nach seinen eigenen Folien der Test Krebs finden würde, obwohl die Frauen gesund sind.
Diese Studie bzw. die Veröffentlichung der Studie war ja mit einer richtig großen Medienkampagne verbunden. Das sind wir ja von politischen Aktionen durchaus gewöhnt. Aber wird das jetzt auch immer üblicher bei der Veröffentlichung von Studien?
Ja, also in der Wissenschaft gab es immer schon Hypes und Übertreibungen, dass neue Ergebnisse, die zum Beispiel nur für Mausexperimente gefunden wurden, so verkauft wurden, als ob es bei Menschen der Fall wäre. das ist leider sehr regelmäßig, dass auch Medien schlecht darüber berichten und es nicht erwähnen, dass aber so große Kampagnen gefahren werden, ist relativ selten. Das gibt es manchmal, dass man dann auch einen Medienpartner mit an Bord hat, also eine Zeitung, wie in diesem Fall die Bild-Zeitung. Es ist zu befürchten wohl, dass es eher zunehmen wird, weil die PR-Arbeit auch in der Wissenschaft nachholt vielleicht oder leider einiges mitmacht, was es in anderen Bereichen schon gibt.
Woher kommt dieser Druck bei den Wissenschaftlern?
Es geht darum, möglichst viel Aufmerksamkeit zu erregen natürlich. Das hilft dabei, den nächsten Antrag bewilligt zu bekommen für Forschungsgelder. In dem Fall ist es so, dass es eine Ausgründung gab, wo die Wissenschaftler selber auch beteiligt sind, also wo es auch finanziell sich für sie lohnt und für andere Investoren, wenn das Ganze möglichst publik wird und ja, Aufmerksamkeit eben erzeugt.
Also da steht eine Menge Geld immer im Hintergrund.
Ja, in der Wissenschaft geht es normalerweise nur um Forschungsgelder. Das heißt, dass man für seine Arbeitsgruppe zum Beispiel Gelder kriegt, um die nächsten 1-2 Jahre gut zu überstehen. Normalerweise nicht um Gelder an Aktienmärkten oder so. Ne? Hier ist es ein bisschen anders.
Nun ist ja nicht jeder Journalist ein Fachjournalist. Was kann man tun in einem solchen Fall, wenn man eine Studie hat und ein aktueller Journalist ist? Sie haben ja eben auch die Tagesthemen erwähnt. Woher kann er Expertise sich erfragen?
Das ist natürlich ein großes Problem für Journalisten, die dann mit so einer Schlagzeile in der Bild-Zeitung konfrontiert werden und vielleicht von der Redaktion dann Druck bekommen, dazu auch was zu machen. Man sollte stutzig werden, wenn man den Wissenschaftler in der Pressekonferenz fragt, wie es denn mit falschen Krebsbefunden ist und er keine richtige Antwort darauf gibt. Natürlich gibt es dann aber dennoch den Druck, abends den Beitrag fertig zu haben. Es ist allgemein eigentlich Standard, dass man nicht nur die Wissenschaftler selber befragt, sondern auch Kollegen aus dem Bereich, also dass man andere Experten um eine Einschätzung bittet, um unabhängige Meinungen noch zu hören von anderen. Es gibt ein ganz gutes Science Media Center, heißt eine Institution, die bei Nachrichten, die plötzlich in der Welt sind, mit Wissenschaftsbezug eben dieses machen und Experten befragen, die um Einschätzungen bitten und dadurch Journalisten es ermöglichen, einen möglichst guten Überblick über das Thema zu bekommen und valide Einschätzungen zu hören.
Gibt es eigentlich auch im Pressekodex Vorgaben?
Da gibt es viele Vorgaben. Es fängt einfach bei der Sorgfaltspflicht an, dass man sorgfältig zu recherchieren hat. Für Medizinberichterstattung gibt es einen eigenen Paragraphen sozusagen im Pressekodex, der besagt, dass man keine unberechtigten Ängste oder Hoffnungen wecken darf mit der Berichterstattung, wo aus meiner Sicht hier klar gegen verstoßen wurde.
Sagte Hinnerk Feldwisch vom Online-Magazin MedWatch. Mit ihm sprach ich über Strategien bei der Veröffentlichung von wissenschaftlichen Forschungsergebnissen.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Christian Deutschländer vom Münchner Merkur. Wir werden morgen mit der Schlagzeile arbeiten, das konservative Kuriosum verkümmert. Und zwar geht es um den Bayern-Kurier, die frühere CSU-Parteizeitung, die großartig gewettert hat über den linken Mob, über die Radikalinskis, über entmenschte Vandalenhorden auf der linken Seite. Und wir wollen ein bisschen die Geschichte dieser Zeitung erläutern. Die starken Zeiten unter Franz Josef Strauß mit dem Chefredakteur Scharnagel und auch später die schwachen Zeitungen, als die Zeitung gar nicht mehr wusste, ob sie bei Horst Seehofer in einer Woche einmal oder zweimal die Meinung ändern muss. Das wollen wir ein bisschen nachzeichnen.
Also nochmal der Bayern-Kurier. Wenn Sie jetzt noch das ein oder andere nachlesen möchten, sind Sie auf unserer Seite richtig, deutschlandfunk.de/mediasres. Zum Beispiel über die Regulierung bei den sozialen Netzwerken gibt es da nochmal mehr. Im Büchermarkt hören Sie gleich die Geistergeschichte von Laura Freudenthaler. Und für Medias Res verabschiedet sich am Mikrofon Bettina Köster. Schönen Tag noch.